Reaktionen auf den 2011 erstmals öffentlich in Erscheinung getretenen rechtsterroristischen nationalsozialistischen Untergrund NSU hat es viele gegeben. Medien berichteten, Politikerinnen äußerten sich und inzwischen gibt es auch immer wieder Anläufe und Initiativen, die die Perspektive der Opfer und Betroffenen des NSU hörbar machen wollen. Was aber sagt die rechte Szene selbst? Zu welchen Reaktionen und zu welcher Haltung führten die Enttarnung des NSU sowie der NSU-Prozess beispielsweise bei denjenigen, die im Grunde der gleichen Ideologie anhängen wie die Mitglieder des NSU? Der Rechtsextremismusforscher Johannes Radke veröffentlicht im Jahr 2013 den Text
Bewundern, leugnen, abstreiten. Wie steht die Szene zum NSU?
Darin unterscheidet er drei Formen der Reaktion. Die erste Form ist die der öffentlichen Ablehnung der Gewalttaten des NSU. Radke lässt dabei auch durchblicken, dass diese am geringsten ausgeprägt ist. Zwar distanziert sich die NPD öffentlich und auch die neuen Rechten verurteilen die Verbrechen des NSU. Die Gründe dafür erscheinen allerdings fragwürdig.
Nach dem Bekanntwerden des NSU war allen voran die NPD eiligst bemüht, sich von den Morden öffentlich zu distanzieren. Den Normalbürger, den die NPD gern erreichen möchte, schrecken offene Gewalttaten ab. Auch die Angst, neue Argumente für ein NPD-Verbot zu liefern, spielt sicherlich eine Rolle.
Und weiter, heißt es etwas später,
in großen Teilen der neuen Rechten stoßen die Taten des NSU eher auf Ablehnung. Rassismus als Motiv für eine grausame Mordserie passt nicht in das Bild des sauberen, ordnungsbewussten Rechten.
Wie aufrichtig die öffentliche Ablehnung in Wirklichkeit ist, wird allerdings sofort wieder in Frage gestellt. Denn eine Entpolitisierung der Taten schließt sich nahtlos daran an. Radke zitiert aus der rechtskonservativen Zeitschrift Junge Freiheit, in der es heißt, die NSU-Täter mundlos und Böhnhardt hätten
zu Lebzeiten keine politische Botschaft mit ihren Taten verbunden.
Zu tatsächlichem Bedauern oder auch nur Mitleid mit den Opfern oder ihren Angehörigen scheinen sich die Rechten nicht durchringen zu können. So ist beispielsweise auf dem rechtspopulistischen Blog P-News die Rede von
sogenannten NSU-Opfern
oder vom
NSU-Theater.
Und das führt uns direkt zur zweiten Form der Reaktion der rechten Szene auf den NSU, nämlich der Verklärung in Form von Verschwörungstheorien. Weite Teile der rechten Szene sind davon überzeugt bzw. versuchen andere davon zu überzeugen, der NSU wäre ein Projekt irgendwelcher Geheimdienste mit dem Ziel, die rechte Szene zu diffamieren. Das erkennt nicht nur Johannes Radke, auch Frank Metzger und Eike Sanders wissen das zu konstatieren, und zwar in ihrem 2013 erschienenen Text
Sie bereuen nichts. Der Blick der rechten Szene auf den NSU.
Die beiden Autorinnen unterscheiden ebenfalls drei Formen der Reaktionen, die sich von Radkes Ausführungen nur geringfügig abheben. In Bezug auf die in der rechten Szene kursierenden bzw. von der rechten Szene gestreuten Verschwörungstheorien sprechen sie von Schuldabwehr.
Die Methode der Argumentation in Blättern wie Compact, Deutsche Stimme oder auf Webportalen wie Deutsche Lobby oder P-News ist simpel. Ermittlungserkenntnisse und in der Öffentlichkeit diskutierte Fakten werden prinzipiell als manipuliert oder frei erfunden angezweifelt, um dann mit eigenen frei erfundenen oder aus dem Zusammenhang gerissenen Fakten ein anderes Bild zu liefern, das dem eigenen Weltbild entspricht.
Noch etwas expliziter wird der Soziologe Matthias Quent in seinem 2016 erschienenen Buch
Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus.
Denn die Verschwörungstheorien sind nicht etwa nur wahllos konstruiert und aus der Luft gegriffen, sondern sie versuchen an konkreten Ungereimtheiten und Versäumnissen in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes anzudocken. Quent schreibt, die Rechtsextremen
unterminieren systematisch mit Verweis auf staatliche Verstrickungen und Verfehlungen die Glaubwürdigkeit der Opferangehörigen und der Aufklärungsgremien.
Metzger und Sanders können das in ihrem Text sogar noch mit Zitaten illustrieren. Da kommt zum einen Compact-Chefredakteur Jürgen Elsässer zu Wort, der 2013 in einem Interview mit dem Radiosender Stimme Russlands Folgendes äußerte:
Wir haben für unsere Zeitschrift Compacts eine Sonderausgabe gemacht. Dort haben wir mithilfe von Informationen aus den Sicherheitsapparaten festgestellt, dass es eher so aussieht, als sei dieses Trio höchstens bei einem Teil der Morde involviert gewesen. Die Morde gehen aber insgesamt auf das Konto eines internationalen Geheimdienstnetzwerkes, wo deutsche, türkische und auch US-amerikanische Sicherheitsdienste mit involviert sind.
Und Metzger und Sanders fügen dem noch hinzu:
Belege werden selbstverständlich keine geliefert.
Des Weiteren zitieren sie in ihrem Text den Berliner NPD-Vorsitzenden Sebastian Schmidtke mit folgender Passage aus einer Rede aus dem April 2012.
All dieser Lügenschwindel der sogenannten Dönermorde und was es da momentan alles gibt, schreckt natürlich ab, mit uns zu laufen. Aber wir als NPD haben mit Sicherheit nichts mit sogenannten Dönermorden oder was auch immer vom Verfassungsschutz organisiert wurde.
Dieser Satz ist zwar nicht vollständig, dennoch endet er an dieser Stelle im Text und kann deswegen auch nicht anders zitiert werden. Doch das nur nebenbei. Metzger und Sanders beschreiben dann noch eine weitere Form der Reaktion, die der soeben ausgeführten aber auch wieder recht ähnlich ist. Sie nennen diese Form Feindbestimmung. Im Grunde passiert dabei nichts anderes als das, was in der politischen Auseinandersetzung ohnehin tagtäglich passiert, nämlich durch Schuldzuweisungen von der eigenen Unfähigkeit zur Reflexion abzulenken, mit dem Unterschied, dass dies im Kontext des NSU etwas makaberer und geschmackloser erscheint als im normalen Politikbetrieb.
Die Compact präsentiert in ihrer Sonderausgabe von März 2013 die faktisch längst widerlegte Kriminalität der Opfer für ihre Analyse der Mordserie. Damit werden rassistische Ressentiments bedient und die Morde grundlegend entpolitisiert. Die neonazistische Sozialisation und Einstellung des Trios und ihres Unterstützungsumfeldes bleiben unerwähnt. Gerne werden auch Zahlen gegeneinander gerechnet, die jeglicher faktischen Grundlage entbehren. So schreibt die NPD-Zeitung Deutsche Stimme von angeblich 7000 deutschen Mordopfern von Einwanderern seit 1990 und bezeichnet die Opferzahlen rechter Gewalt als Hetzlügen der Globalisierungspropagandisten. Ein übliches Muster ist es außerdem, dem Diskurs um den NSU Gewalt oder vermeintlichen Terrorismus durch Linke und Ausländer gegenüberzustellen und dort mehr Repression einzufordern. All dies dient der Verschiebung der öffentlichen Erklärungsmuster in eine der eigenen rassistischen und neonazistischen Ideologie dienlichen alternativen Wahrheit.
Werfen wir noch einen Blick auf die, laut den Ausführungen von Johannes Radke, dritte Form der Reaktion der rechten Szene auf den NSU. Er nennt sie die gewaltbereiten Bewunderer, die die rassistischen Mordtaten unverhohlen verherrlichen. Frank Metzger und Eike Sanders bezeichnen es als
positive Bezugnahme.
Und Matthias Quent schreibt:
Ein Teil der Szene stilisiert die Gruppe öffentlich als Märtyrer, die getan haben, was getan werden musste.
Während Metzger und Sanders dann noch die harmloseren Fälle aufzählen, Solidaritätskampagnen für die Angeklagten oder T-Shirts und Banner mit aufgedruckten Sympathiebekundungen, wird Johannes Radke mit seinen angeführten Beispielen schon expliziter.
Als im Februar 2012 eine bundesweite Schweigeminute für die NSU-Opfer stattfand, schrieb eine militante Kameradschaft aus Hamburg auf ihrer Webseite: Trauer um verstorbene Ausländer, nicht mit uns. Eine rechtsextreme Berliner Kleidungsmarke druckte T-Shirts mit dem Slogan Killerdöner nach Thüringer Art. Auf rechtsextremen Konzerten registrierte der Verfassungsschutz NSU-Rufe aus dem Publikum. Dass die Aufdeckung des NSU und die folgenden Ermittlungen die Szene keineswegs eingeschüchtert haben, zeigte sich besonders deutlich zu Beginn des NSU-Prozesses in München. Kurz vor dem ersten Verhandlungstag wurden in einem Büro des Münchner Flüchtlingsrats die Scheiben eingeworfen. Nach dem Prozessauftakt folgten 8 weitere nächtliche Angriffe auf Wohnprojekte und Büros von Antinazi-Initiativen. Die Kanzlei der Anwältin, der Witwe eines NSU-Opfers, wurde mit Fäkalien beschmiert. Erst als die Polizei 3 junge Rechtsextreme auf frischer Tat ertappte, endete die Anschlagsserie. Im selben Zeitraum nahmen die Polizei im niedersächsischen Düren eine Anzeige auf. Unbekannte hatten in der Nacht das Gebäude der islamischen Gemeinde in der Josefstraße mit Parolen beschmiert. NSU lebt weiter und ihr werdet die nächsten Opfer sein.
Nimmt man nun ergänzend noch den Text von Matthias Quent hinzu, so liest man dort von einer Antwort zu einer offiziellen Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag aus dem Jahr 2014.
Zwischen Januar 2012 und Juli 2014 hat das BKA 218 politisch motivierte Straftaten mit NSU-Bezug registriert. Darunter sind beispielsweise Aufkleber mit den Aufschriften »Muslime vergasen« und »Freiheit für Beate Zschäpe«. Diese Glorifizierungen weisen innerhalb des Rechtsextremismus auf aktuelle Radikalisierungsmechanismen hin.
All das soeben Ausgeführte referiert natürlich auf Forschung und Erkenntnisse, die zum aktuellen Zeitpunkt, also 2018, auch schon wieder ein paar Jahre alt sind. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist: Was ist seitdem passiert? Wie haben sich der NSU-Prozess und der immer weiter aufgedeckte NSU-Komplex auf die rechte Szene ausgewirkt? Wie hat sich die rechte Szene strukturell gezeigt und entwickelt seit Bekanntwerden des NSU? Im nächsten Teil dieses Beitrages wollen wir versuchen, den Antworten auf diese Fragen näher zu kommen.